Los geht's mit Folge 68 von HSV.
Meine Frau!
Kai und ich, wir sind im kleinen Studio heute. Kai und ich teilen uns ein Mikro. Kai, das stinkt nach Erdnuss hier.
Ja, hör geile auf. Nüsse.
Und Gato ist auch noch da.
Moin, moin.
Bones, moin. Moin. Und ich bin Stibi. Hi, 43 Punkte, souveräner Tabellenführer und die wenigsten Tore der oberen Tabellenhälfte erzielt. So macht man's. HSV ist Erster. Und Kai, du musst ein bisschen mit dem Tütengeraschel da weg. Und nach dem 1-0-Sieg gegen Dresden sieht es ganz gut an der Tabellenspitze aus. Und wir haben ja vorher auch schon gesagt, das ist ein super wichtiges Spiel, weil jetzt eben diese schwierigen Auswärtsaufgaben gegen Heidenheim und Regensburg anstehen, wo man nicht zwangsläufig beide Spiele gewinnt. Und sind das die Spiele, mit denen man dann aufsteigt?
Tatsächlich ja. Ich finde ja, wenn es läuft, dann läuft es. Und in so einer Saison hört man so häufig so, wir konnten gar nicht anders als aufsteigen. Und da sind genau solche Spiele, die man, warum auch immer, man gewinnt sie dann halt einfach. Und da ist dieses Momentum dann halt irgendwie auf der Seite von uns. Und das ist super wichtig. Und das war echt ein richtig schmieriger Sieg. Ich glaube, Dresden denkt, wie kann HSV aufsteigen? Die gewinnen zweimal völlig schmierig gegen uns.
Stell dir mal vor, die Pauli-Fans und die Köln-Fans schlagen wirklich die Hände über dem Kopf zusammen.
Ja, es war
herrlich.
Wieder, ja, ist aber so. Gut, ich meine, gewonnen und... weiter geht's. Mehr kannst du fast gar nicht sagen.
Gato, wie du sagen würdest, so macht man die Konkurrenten auch madig.
Ja, korrekt.
Genau mit solchen Siegen. Luis Holpi war derjenige, der mal wieder geknipst hat. Den brauchen wir auch in solchen Phasen, wo es so ein bisschen zäh ist. Da ist er oft der Mann, der dann trifft. Ja, was soll man zu diesem Tor sagen, Kai? Analysier mal kurz.
Also ich habe da nur ein großes, fettes Lob für Holpi übrig, weil der einfach immer da rumwuselt und mit seiner Lauffreudigkeit sowas dann auch selber provoziert, dass er da vorne jetzt steht und hellwach und ist ja auch so ein kleines Männchen, was gefühlt immer auf 180 ist und so erkämpft er ihn sich auch, so riecht er ihn und so drückt er ihn dann auch hastig, garstig schnell über die Linie und ich glaube, den hätte nicht jeder gemacht.
Finde ich nämlich auch, er macht ihn noch ganz clever, dreht sich ganz schnell um die eigene Achse und haut ihn dann direkt mit links rein, ohne noch groß zu dribbeln oder irgendwas zu machen. Gutes... Ja. Torgespür irgendwie.
Oh, sehr gut.
Bones, sag mal ganz kurz was zur generellen Leistung des HSV. Arbeite gerne mal so ein bisschen mit Zahlen. Der Sieg war schon verdient.
Verdient ja, aber man hat auch gemerkt, im Laufe des Spiels hat sich der HSV immer schwerer getan. Also Dresden hatte anfangs Probleme ins Spiel zu finden. Sie wollten mit der defensiven Grundausrichtung reingehen ins Spiel. Hat auch geklappt. Je öfter sie Erfolg hatten, die Torabschlüsse und die Torversuche des HSV zu behindern oder zu blockieren, umso sicherer wurden sie in der Verteidigung. Und der HSV, dem fiel es im Laufe des Spiels immer schwerer, überhaupt in die Nähe eines Torabschlusses überhaupt zu kommen. Man hat sich so um 16er festgespielt. Ja, da hatte er dann 2-10, als er einmal Holpi blank gespielt hat und Holpi aus gefühlt 5 Metern den Ball nicht ins Tor gebracht hat. Aber es
bei der Szene, ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt alle noch im Kopf habt, aber ich habe mir natürlich bei The Zone dann nochmal die Highlights angeguckt. Bei der Szene ist der Rückpass von Jatta aber scheiße. Ist euch das aufgefallen? Also ja, er kommt sensationell durch bis genau an die Grundlinie und steht dann ja 5 Meter links vom Pfosten und anstatt ihn wirklich so quasi auf dem Silbertablett zu servieren, genau, haut er ihn Holpi in Schienbeinhöhe
genau
vor die Füße und Holpi nimmt den sogar noch geil.
Genau,
ist dann auch gut gehalten.
Er hat ihn noch mit dem Fuß getroffen, der Pass war auch nicht fein, sauber, nee, sag mal auf Rasen. Das war einfach mehr so mit Schwung einfach nochmal in die Mitte gepickt.
Und Holpi hebt danach auch so die Arme, so nach dem Motto, ja, Junge,
spielst du sauber,
war zwar geil, aber...
Ja. Das muss man in so einem Spiel auch wirklich tatsächlich mal kritisieren, obwohl ja eigentlich im Moment alles geil ist, wenn du Nürnberg schlägst, Dresden schlägst, Stimmung war fantastisch, Art nicht ausgepfiffen, also wirklich richtig viel, richtig geil da im Moment. Aber ich finde so ein bisschen, wenn man mal ein bisschen individuell wird, Jatta, es sieht immer ganz geil aus, es ist ein geiler Speed und so weiter, aber diese Reingaben von außen sind wirklich relativ blind, also nicht im Sinne von man ist der blind, sondern relativ, er sucht den Mitspieler nicht, er spielt ihn immer auf Verdacht rein, das Timing stimmt nicht und auch die Härte stimmt überhaupt nicht, so, das ist echt etwas, wo der Junge noch dran arbeiten muss.
Wurde Wolf, glaube ich, auch angesprochen auf der PK und hat gesagt, so, lass mal alle runterkommen. Ist eigentlich schon geil, dass er immer so häufig durchkommt, aber man könnte eben noch so viel mehr draus machen. Das meinst du, glaube ich, auch, ne?
Ja, total, weil das sind ja dann die entscheidenden Assists und Pässe da quer vor Tor, wo der andere nur noch ihn sauber reinschieben muss. Den Speed hat er, den Ball hat er auch. Die Mannschaft, er spielt auch bei der Mannschaft, die den Ballbesitz hat und über die Außen kommt. Er rotiert ja dann sogar, er fängt ja mal links an, geht dann auf rechts. Also er macht eigentlich fast alles richtig, nur das Entscheidende macht er leider nicht richtig. So, das ist das, was schon sehr, sehr auffällig ist.
Es ist bei mir so eine Hassliebe. Ich jubel ihm circa 10 Mal im Spiel zu und sage, come on, Jatta, das war geil. und dann verfluche ich ihn auch und denke, er kann gar nicht Fußball spielen. Die Bälle springen ab und er spielt scheiße rein, aber man muss sagen, er ist trotzdem nichtsdestotrotz einer der auffälligsten Spieler. Und er erarbeitet sich die Chancen ja auch, hat super Laufwege, aber das könnte er tatsächlich nochmal so ein bisschen verbessern. Und das, was ich auch nicht verstanden habe, wo du eben meintest, so er geht nach links, geht nach rechts. Also es war ja eine taktische Anordnung von Wolf, denke ich mal.
Die hat einfach mit einer Reihe Seiten getauscht.
Das war völlig scheiße. Ey, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Und nicht nur ich habe die beiden nicht auseinanderhalten können, sondern auch Wolf, der dann jetzt bei der PK noch gefragt wurde, könnte denn Jatta noch besser machen, um noch effektiver zu sein? Und hat Wolf gesagt, ja, erstmal hätte er einen Elfmeter kriegen müssen. Und dann haben alle so leicht betroffen in die Gegend geguckt und dann so gesagt, es war Khaled. Ah, okay, alles klar.
Was ich schon da sehr auffällig finde, ist diese Gruppierung von Jatta, Santos und Özcan, die sich da in der ersten Halbzeit wirklich die Bälle gut zugespielt haben. Bis auf die Querpässe, die dann am Ende von Jatta kamen, war es bis dahin wirklich absolut gut gemacht. Und da haben wir dadurch eigentlich auch viele halbgefährliche Chancen gehabt und uns bis ins Strafraum durchkombiniert gehabt. Und ich finde, diese drei sollte man dann im Auge haben, wenn sowas dann funktioniert. Warum das dann zerstören mit so einem Seitenwechsel? Also, habe ich auch nicht verstanden.
Ja, also das war einfach blind. Und Özcan, ersten 20 Minuten sehr gut gewesen. Gerade halt die langen und tiefen Pässe gespielt, die halt nicht jeder spielen kann. Und er hat die echt gut getimed und danach war fast beim Seitenwechsel mit Naray und Jatta, da war, ist er, je länger das Spiel gedauert, immer schlechter geworden.
Trotzdem ein bisschen Credits dafür, dass er es probiert in seinem zweiten Spiel von Anfang an, gleich so Verantwortung übernimmt, ist er eigentlich auch positiv.
Also ich fand, wenn man überhaupt noch was zu meckern hatte, als das Spiel, als Dresden sich wirklich eingespielt hatte auf den HSV, hatte ich so leichte Titz-Anflüge wieder gesehen, dass man so eine Art ideenlos um den 16er gespielt hat, dass man irgendwie keine Idee hat, wie kommen wir jetzt nochmal durch dieses Dresdner Bollwerk durch. Also das Einzel war ja am Ende, muss man sagen, so ein Zufallsprodukt der Bremer Abwehr. Und ich habe da jetzt,
der Dresdner Abwehr.
Und ich hatte da jetzt eigentlich nicht gesehen, was Wolf erstmal für einen Plan verfolgt hat, um die Dresdner nochmal zu knacken, wenn es jetzt nicht durch dieses Zufallsprodukt passiert wäre.
Das ist aber eben auch nicht einfach. Nicht umsonst tun sich ja auch so Erstligisten permanent bei Zweitligisten schwer. Wenn sich so eine Mannschaft wie Dresden, die ja auch nicht vollblind ist, mit guten Leuten wie Ebert so hinten reinstellt, musst du auch erstmal durchspielen. Ne? Aber gewonnen ist gewonnen und man hat ja auch gemerkt, so gerade Becker nach Abpfiff, wir haben es auf der Heimfahrt vom Heimspiel dann auch noch ein bisschen gehört, hat ja so ganz, wie soll man das sagen, bewusst nochmal den Finger in die Wunde gelegt und so gesagt, ja, ganz schlechte Leistung und da müssen wir drauf aufbauen. Also so dieses, also es gibt viele Themen, mit denen wir noch arbeiten müssen, so dieses Mahnende, wunderbar, Zeichen der Zeit erkannt. Ja. Und jetzt kann man so ein bisschen befreit dann in Heidenheim aufspielen und hoffentlich da dann auch was holen. Ich wollte eine Sache unbedingt noch ansprechen, ist mir vorher noch aufgefallen. Ich würde jetzt mal, um meine These zu wagen für die Aufstellung gegen Heidenheim. Santos fällt ja wohl aus mit einer Zerrung. Ich würde mal Bates rausnehmen. Sorry, Gatto.
Oh, David.
Denn David...
David hat zum Schluss ein bisschen geschwächelt, ne?
Hat geschwächelt und ich glaube, dass Heidenheim ja super stark durch Standards ist, gleich zweitbeste Standardmannschaft, hat mit Schnatterer so einen Typen, der jede Standardsituation gefährlich reinbringt. Lacroix ist mit dem Kopf besser und Bates hat im Prinzip gegen Dresden auch eine rote Karte gesehen. Wenn man sich nämlich mal an die Chance von Kone erinnert, wo er in der Anfang der zweiten Halbzeit alleine durch ist, habt ihr es nochmal gesehen? Und er ja am Ende komplett hält und netterweise Kone noch den Abschluss sucht, Pollersbeck hält, so ist es weder rot noch Elfer, aber eigentlich war es eine vergleichbare Situation zu Sakai. Er holt den Arm raus, wird völlig easy ausgedribbelt und da hat man mal mit Ball und da hat man seine Schwäche mal gesehen.
Und langsam, um ihn wieder einzuholen.
Genau.
Also wird da noch abgehängt.
Also schon eine ziemlich schwache Szene, wo man dann, also als Lacroix würde ich so denken, könnte jetzt eigentlich auch mal eine Chance kriegen.
Ja, auf der anderen Seite spielen sie ja halt zu null und fangen jetzt nicht viele Tore. Die Abwehr ist verhältnismäßig stabil, also ergebnismäßig stabil. Sie spielen natürlich jetzt auch nicht gegen Top-Stürmer.
Aber ich glaube, danach werten sie es nicht so. Du musst ja ein bisschen die Leistung bewerten und das Ding von, wo Kone den Ball an der Mittellinie kriegt und einfach mit Ball mit einem ganz simplen Trick rechts an ihm vorbeigeht und vorbeisprintet, ist schon alarmierend.
Aber ist Lacroix, kommt er da mit? Also das weiß ich auch nicht, ne? Also ob der da, der hat auch immer ein, zwei Böcke. Also ich meine, David Bates zum Beispiel in den letzten 10 Minuten absolut ehrliches Kick and Rush gespielt, hat völlig die Nerven verloren, wie du auch da richtig gesagt hast, Stübi. Aber egal, er macht da keine Fehler, ne? Bombt da den Ball halt irgendwie nach vorne und aber keine Querpass-Johnnies, die dann irgendwie mal einen Fehler einbauen und dann kassieren wir halt irgendwie noch das 1-1. Und das wäre halt Worst Case.
Ja, da würde mich total auch mal die Meinung der Zuschauer interessieren, also wie die das sehen.
Zuhörer in dem Fall meinst du jetzt. Ja, sagt mal, also Bates, Bates mal eine Pause gönnen oder ist Lacroix komplett von der Bildfläche verschwunden? Wir sind ja auch nicht beim Training, aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob der Richtige gegen Heidenheim ist.
Wird sowieso interessant, genau. Heidenheim hast du gerade angesprochen, die drittbeste Offensive, auf die der HSV da trifft und hinten links fällt Santos aus, da wird wahrscheinlich
Wagnermann, hat's gut gemacht,
weil Sakai wieder auf rechts reinrückt.
Nee, Sakai und, noch ein Spiel schwer.
Noch, genau, glattrot zwei Spiele.
Jung wird wieder rechts spielen und Wagnermann links.
Nach links, genau. Und da wird vor allem die Innenverteidigung gefragt sein, dass sie auch nicht zu viele Fouls um den 16er rum begeht, weil Schnatterer kann auch recht gute Freischüsse direkt verwandeln. Also da hat er sich auch schon ausgezeichnet.
Man muss natürlich sagen, dass ich so dieses Wahn total gut finde, aber eigentlich ja auch das total positiv jetzt sehe, das Spiel gegen Heidenheim, denn die Statistiken sagen ja aus, dass wir in der Auswärtstabelle ganz klar auf Rang 1 sind und in der Heimtabelle auf Rang 3. Sprich, solche Spiele liegen uns laut dieser Saison eigentlich fast mehr als solche Heimspiele wie jetzt gegen Dresden. Ne? Insofern, ich hoffe, die Mannschaft ist sich dessen bewusst, geht entsprechend mit breiter Brust rein, erinnert sich nochmal, was in der Hinrunde genau den Unterschied gemacht hat in solchen engen Partien auswärts und ruft das wieder ab.
Was ist denn der Schlüssel zum Sieg in Heidenheim? Im Moment sagt ja Wolf auch so, eine sehr formstarke Mannschaft mit die schwerste Aufgabe, die man im Moment kriegen kann, hat er gesagt.
Schlüssel wird letztendlich ein Stück weit Lasogga sein, dass er halt aus seinen zwei, drei Chancen, die er bekommt, hat eine macht, was er jetzt in dem Spiel nicht getan hat, jetzt auch keine große Anzahl an guten Chancen.
Hat sich gut im Luftkampf immer durchgesetzt, muss man sagen, ne? Also schön die Kopfbälle geholt, dann nicht auf Tor gebracht, aber ich finde, da war er zumindest präsent.
Ja, so teilgenommen.
War da.
Und ja, dann die Standarddinger, ne? Aus einer stabilen Defensive, die Chancen suchen, bla bla bla. Aber es wird dann halt auf die Chancenverwertung drauf ankommen, in meinen Augen.
Ich glaube auch,
und dass, Schnatterer.
Dass der HSV auf jeden Fall mehr als ein Tor braucht, weil Heidenheim seit November nicht mehr verloren hat, drittbeste Offensive. Und wenn du da wirklich Punkte holen willst, glaube ich, musst du zweimal auswärts mindestens treffen.
Schöne, konkrete Prognose. Es gefällt mir. Ansonsten, Thema, was man jetzt auch so ein bisschen verfolgen konnte, eine Neuverpflichtung, kann einer von euch da so ein bisschen was zu sagen? Ich glaube, ein 17-Jähriger von Dortmund klingt erstmal immer gut.
Genau, der heißt Ware Pakai.
Es ist leider nicht der gefühlt 13-Jährige, der in Wirklichkeit 30 ist und in der U19 schon Torschützenkönig mit 10 Toren Abstand. Nein, es ist ein Kollege von ihm.
Genau, auch Ware Pakai, U17, ich glaube 15 Spiele, 11 Tore, 4 Assists. Ist jetzt nach Hamburg gewechselt. Man munkelt, woran es wohl gelegen haben soll. Einige Medien aus Dortmund sagen, Dortmund hat halt ohnehin im Nachwuchsbereich eine bombenstarke Offensive und noch aus England jetzt ein, zwei junge Leute verpflichtet, dass da wohl der Konkurrenzkampf zu groß ist, dass er beim HSV sich mehr Spielzeit erhofft und andere verweisen halt auch auf die gute Nachwuchsarbeit des HSV, dass ihn das mehr gereizt hat und er dort mehr Möglichkeiten sieht, schneller in den Profikader aufzusteigen als in Dortmund.
Vertrag bis 2021, da bin ich natürlich dann immer gleich so, das klingt nach, er schafft es 2020 vielleicht so in Richtung Profikader und ist dann schon wieder weg. Also ja, das ist so ein leichter Sprungbrettvertrag, aber wahrscheinlich müssen wir das so hinnehmen.
Oder eventuell, bevor wir ihn jetzt uns 5 Jahre an den Hals binden, gucken wir erstmal in 2 Jahren, ob er das Geld wert ist, bevor wir dann eine Vertragsverlängerung anstreben.
Naja, also sowas...
Kann man sich nicht erlauben.
So ein Talent musst du 5 Jahre unter Vertrag nehmen, wenn du es dir erlauben kannst, sozusagen. Also
wollte
wenn,
er offensichtlich ja
genau,
nicht.
Genau, wenn der Spieler oder der Berater es sozusagen zulässt, ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn für so einen jungen Spieler, nur 2 Jahre Vertrag. Entweder glaubst du an ihn oder du glaubst nicht an ihn. Wenn du glaubst, 5 Jahre, das Gehalt kann jetzt auch nicht astronomisch sein und fertig. Aber wahrscheinlich war das so part of the deal und die anderen haben gesagt, nee, nur 5 Jahre und dann...
Nur 2, meinst du?
Nee, die anderen Vereine, so, mit denen er auch gesprochen hat, nur 5 Jahre und wir haben gesagt, nur 2. Und jetzt wechselt er zu uns und dann muss man halt irgendwie sehen, dass man ihn klein hält, aber trotzdem verlängert und dann den Durchbruch schafft.
Geil, war wohl sehr begehrt und man hat sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt, hat Becker gesagt. Aber ja, bei diesen Becker-Statements von Vereinsseite muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Seit der Arp-Geschichte hat man jetzt, glaube ich, genügend auch drüber gelesen. Er wurde ja auch nicht ausgepfiffen. Insofern, vielleicht, ich sehe es eigentlich positiv, vielleicht ist jetzt, wo das Ding draußen ist, jetzt endlich so der Weg frei, um nochmal das Beste rauszuholen.
Ich finde es, ja, also um es ein bisschen
zusammenzufassen. Sowieso immer gut, wenn die Wahrheit so rauskommt.
Ich finde es schwaches Bild von der Führung, also von allen Beteiligten, von allen Mitwissern. Finde ich ganz schwach, ob man sich jetzt von Bayern hat unterdrücken lassen oder nicht, aber das war echt schwach. Fiete gebe ich jetzt keine Schuld, wenn höchstens dem Berater, dass er da irgendwie zugestimmt hat. Fiete haben alle jetzt aus allen Ecken gesagt, ehrlicher Junge, super Charakter, der kann da nicht wirklich was für.
Das ist auch beim Tor der Erste jetzt von Holtby, der in die Menge springt und reinschreit.
Hängt also, sich rein, ich glaube auch, dass es jetzt eine Art Befreiung ist. Ein weiteres Laster abgefallen und jetzt muss er weiter Gas geben und irgendwie an ein einfaches Tor kommen. Ich glaube, es ist echt scheißegal, wie und wenn es den Ball leer über die Linie drücken ist. Es muss passieren, ansonsten wird die Hürde immer größer und größer.
Wäre schon geil, wenn er in so einem, wenn er einfach mal wieder ein Tor schießt.
Ja, irgendwie ist doch scheißegal.
ich glaube, das würde echt viel freisetzen. Ja. So, ich muss gleich los, deswegen abschließend noch eine neue Rubrik, die wir jetzt mal so ein bisschen einführen. Und wir wissen noch nicht so richtig, wie wir sie nennen sollen. Da seid ihr auch mal gefragt. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge für diese Rubrik, dann schickt sie uns gerne. Kais wilde These gab es schon. Wir hatten Game of Bones als kleine Sonderkategorien, wo es um Transfergerüchte ging. Und jetzt wollen wir sowas wie unnützes Wissen rund um den HSV darstellen. Und da geht es dann um Dinge, die wir irgendwo unter der Woche bei Social Media aufgeschnappt haben. Wir folgen ja fast allen HSV-Spielern, um vielleicht so ein paar Eindrücke aus dem Training, die Leute gesammelt haben, die sie gepostet haben. Auf der HSV-Seite gibt es ja auch immer so Splitter mit irgendwelchen Randinfos. Und das tragen wir dann mal zusammen. Unter anderem styletechnisch gibt es Neuigkeiten von aus Südkorea.
Naja, Wang hat sich die Haare gefärbt. Ne?
Das sind so klassische Infos für diese Kategorie. Wang hat jetzt blonde Haare.
Hat der Sakai auch so ein bisschen einen helleren Ton gehabt. Ne?
Es ist uns sofort aufgefallen. Mehr als alles andere
ist
aufgefallen.
Ist nicht so mein Fall oder nicht so mein Style. Also, aber gut, jeder muss selber sehen, wie er da zurechtkommt. Ne? Frisurentechnisch.
Jeder kämpft dafür.
Aber gut, ich meine, er fällt immer auf. Ne? Ist nicht ganz unwichtig, dass man irgendwie auf dem Spielfeld auffällt.
Er hat heute auch wieder voll mittrainiert, so das am Rande. Und ist dann wohl gegen Regensburg wieder eine Option. Wang finde ich auch ein super Spieler und ich hoffe, dass der jetzt noch, ich meine, sind ja noch genug Spiele, irgendwo nochmal richtig aufblühen kann.
Ich hätte auch noch einen kleinen Side-Fact, vielleicht passt das ja auch da rein. Ja. DFB-Pokal gegen Paderborn, das erste Spiel seit 2004, als damals der Holzer-Skandal stattgefunden hat, wo der HSV 2-3 ausgeschieden ist. Und zum ersten Mal seit 14 Jahren tritt der HSV also wieder in Paderborn an. Im Rahmen des DFB-Pokals.
Die Rache, die Holzer-Rache.
Holzer-Rache wird's, ja. Und es warten 2,6 Millionen beim Weiterkommen.
Was sagt ihr zur Auslosung?
Ich dachte, du fragst, was sagt ihr zum Plakat von Dresden? Aber da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen.
Dass der Dino scheiße frisst.
Ich habe das Plakat nicht verstanden. Ich wollte nur fragen, ob mir das nochmal jemand erklären kann. Also klar, oben kam irgendwie so eine Kackwurst raus und der Dino hat die geschluckt. Unglaublicher Effekt, dass diese Wurst immer wieder runtergerollt wurde und dann neu von oben kam sozusagen. Und was hat das unten mit dem St. Pauli-Logo auf sich? Es war eine Zecke wohl.
Ja, also, ich dachte irgendwie, dass der Dino dann auf St. Pauli scheißt oder sowas, weil die ja auch mit St. Pauli nicht Best Friends sind.
Was natürlich wahr ist.
Aber, korrekt, aber er hat er nicht gemacht. Er hat sie immer wieder gefressen.
Es war wirklich ein echt anspruchsvolles Plakat der Dresdner Fans, aber trotzdem Respekt so.
Ja.
Sonst haben sie nicht viel zu tun, aber die Choreos haben sie gut vorbereitet,
die Dresdner Fans. Die Stimmung war gut von denen.
Kai, wolltest du auch noch zwischendurch was...
Da würde mich einfach auch mal die Meinung der Zuhörer hier interessieren zu dem Thema.
auf die Geschichte hast du dich angeschaut.
Heute, Kai setzt auf Interaktivität. Ja. Ich wollte unbedingt noch einbringen, dass Papadopoulos mich fertig macht, obwohl er noch nicht mal im Training ist. Und zwar mit seinen
Da gab es auch so geile Gerüchte um abgesprochener Versicherungsbetrug. Er bekommt 75% seines Gehalts.
Interessant.
Und der HSV ist fein durch und das wird ja von der Spielergewerkschaft gezahlt, jetzt das Gehalt bei so einer Verletzung. Und
aber 75% von 3,7 Millionen ist immer noch ganz gut.
Ja, aber er macht sich ja seine Karriere kaputt. Also aus Papadopoulos Sicht macht das nicht so viel Sinn. Für einen HSV ist World Class. Spaß die Kohle direkt ein.
Also er postet im Moment.
Was ist das für ein Gerücht, Kai?
eigentlich muss es belegen, stimmt.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht können die Fans mir da weiterhelfen und das belegen oder widerlegen.
Warum soll er nicht 100% bekommen, wenn er 100% kriegen kann?
Wenn du verletzt bist, kriegst du tatsächlich nur anteilig.
Achso, er kriegt jetzt aber mehr als sein normaler Anteil, oder?
Nee. Für den HSV ist es gut, die haben sich sozusagen mit ihm geeinigt, dass der HSV das Gehalt nicht zahlen muss und dadurch finanziell besser dasteht. und in Wirklichkeit gar nicht verletzt ist. Und Papadopoulos macht sich einen Lachs, kriegt aber nur 75%.
Ach so, Prozent. Er ist in Wirklichkeit gar nicht verletzt, aber als Versicherungsbetrug.
Sozusagen. Und der HSV hat ihn dazu gedrängt.
Das ist aber eine sehr grenzwertige
These. Eine wilde These.
Eine wilde These, ja.
Aber Kai, willst du noch was zum Thema Kühne sagen? Der HSV hat sich ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgekauft aus dieser Option, dass wenn wir nach Europa kommen, wir dann nochmal zusätzlich was abstottern müssen. Ich glaube, es gab einen mittleren einstelligen Millionenbetrag an Kühne. Wofür genau?
Der hat irgendwie gefühlt alles sich vertraglich absichern lassen. Der HSV muss Transfereinnahmen an Kühne zurückzahlen, wenn der HSV in Europa spielt. Und ab diesem Sommer gilt auch, dass der HSV einen Teil seines Transferüberschusses, sofern einer erzielt wird, auch an Kühne abdrücken muss. Also
bei Santos könnte es klingeln. Handelt,
dass man Kühne sagt, wir geben jetzt einen einstelligen Millionenbetrag und darauf verzichtest du auf die ganzen Ansprüche, sprich Geld bei Europa League Teilnahme oder Geld bei Transferüberschuss, dass wir damit durch sind. Weil sonst geht es um ein finanzielles Volumen von 60 Millionen Euro, auf das Kühne Anspruch hätte.
Ich bin ja auch der Meinung, man sollte, Kühne hält glaube ich noch die Rechte fürs Volksparkstadion, aber auch, dann soll man halt die Namensrechte fürs Stadion auch nochmal teuer verkaufen, ne? Also wir können es ja trotzdem Volksparkstadion nennen.
Wird auch wieder gerade verhandelt, ja. Kühne will vielleicht wieder 4 Millionen pro Jahr geben, dass es weiterhin Volksparkstadion heißt.
Abschließend noch jetzt Papadopoulos. Ich weiß, ihr wartet alle auf diese Infos, aber was ist faul mit Papadopoulos? Erst postet er, ich meine, er befindet sich in der Reha, sagt permanent, also
anscheinend, ne?
Ja, genau, richtig. Sagt permanent, dass er zurück in die erste Elf will und dass er den Anspruch hat, erste Liga zu spielen und so weiter und so fort und postet dann erst vor 2 Tagen einen Milchshake mit Smarties drauf auf Instagram. Das war das einzige Bild, dass er sich das reinzieht. Und jetzt heute sehe ich hier, ich weiß nicht, beschreibt ihr das mal. Für mich ist das so eine Trüffelspaghetti, wo wirklich unten das Fett steht. Das ist doch jetzt wirklich Provokation, oder nicht?
Du hattest vor 2 Wochen auch schon gesagt, als er sich so einen schönen Gyros-Burger da vom Imbiss geholt hat.
Ja, also was soll das?
Ja, vielleicht Foodblogger.
Ja, schön. Das sieht auch sieht scheiße aus. Also hingeklatscht und einfach nur alles andere als so professionell, finde ich.
Das geht echt gar nicht, muss ich sagen. Also es ist echt so, wo... Also auch wenn er einen neuen Vertrag will, wenn er beim HSV einen Durchbruch haben will, das sehen alle. Und irgendwie, ich glaube, er macht einfach sein eigenes Ding und sagt, scheiß drauf, ich krieg die Kohle. Ja, so alt ist er eigentlich noch gar nicht, ne? Ich glaube, er ist ja, weiß nicht, 26.
Das ist ein Eigentor, also so Trainer wie Tuchel habe ich jetzt gestern bei Paris und Manchester so ein bisschen rausgehört, achtet ja auch so krass auf Ernährung und war ja da richtig pedantisch bei Dortmund. Da ist ja schon was dran, dass man so halbwegs gesund essen sollte. Und das ist doch auch für jemanden wie Wolf, der, glaube ich, auch sowas nicht unwichtig findet. Das war einfach wirklich eine Provokation.
Ja,
Papa, Junge, hol dir eine Bowl.
Ja, echt.
Hol dir eine Salat. Leckere Bowl. Ansonsten haben wir nichts. Freuen uns auf Heidenheim und nur der HSV.
Ciao. Es klingelt tatsächlich im Moment online.